Hi, schön, dass du da bist. Wusstest du, dass diese Folge in der Podimo-App auch kostenfrei als Videopodcast erscheint? Außerdem gibt's dort zu jeder Folge im Premium-Bereich der App einen exklusiven Bonusteil mit meinen Gästen, wo sie konkrete Tools und Ansätze zu ihrem Thema mit uns teilen. Ganz viel Spaß beim Hören! Manchmal sagen wir ja und merken die Konsequenz erst später. Wir wissen gar nicht, wie wir das alles schaffen sollen, was wir uns vorgenommen haben. Unser Kopf fühlt sich an, als würde er explodieren und der Körper, der ist erschöpft. Wir sagen ja, nicht weil wir müssen, sondern weil es sich im Moment einfach einfacher anfühlt. Einfacher als erklären, einfacher als enttäuschen, einfacher als klar zu sein. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum People-Pleasing im Alltag oft ganz unscheinbar beginnt und wie wir lernen, früher wahrzunehmen, wann ein Ja nicht mehr stimmig ist. Happy Life mit Jochen Schropp. Hi, mein Name ist Jochen Schropp. Willkommen zu Happy Life, eurem Podcast zum Glücklichsein. Mit meinen Gästen möchte ich gemeinsam herausfinden, wie man ein glückliches, zufriedenes und erfülltes Leben führt. Ich unterhalte mich mit Menschen, die für sich einen Weg gefunden haben, ihr Leben ein Stückchen besser zu machen. Mit kleinen Veränderungen und einem einfachen Perspektivwechsel. Und das mit großer Wirkung. Impulse, die ihr ganz leicht in euren Alltag integrieren könnt. Wenn ihr also nach Veränderungen und Lösungen sucht, dann seid ihr hier genau richtig. Alles, was ihr braucht, sind Neugierde, Offenheit und Lust darauf, uns in den nächsten Minuten zuzuhören. In dieser ersten Folge starten wir mit einem Thema, das uns alle prägt. Warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen? Warum sagen wir Ja, obwohl wir müde sind, obwohl wir überfordert sind, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen? Warum fällt es gerade ambitionierten, verantwortungsbewussten Menschen so schwer, Nein zu sagen? Warum verwechseln wir Leistungsfähigkeit beispielsweise mit Selbstüberforderung? Und wie gelingt es, Grenzen zu setzen, ohne unsere Professionalität und vielleicht auch unsere Freunde zu verlieren? Ich freue mich wirklich sehr, heute mit jemandem darüber zu sprechen, die sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit diesen Fragen beschäftigt. Vera Strauch ist Unternehmerin, Gründerin der Female Leadership Academy. Sie hat ihren eigenen Podcast, und zwar den Female Leadership Podcast. Und außerdem ist sie auch noch Autorin. Vera beschäftigt sich mit Selbstführung, Grenzen, mentaler Stärke und dem Spannungsfeld zwischen Ambition und Selbstfürsorge. Besonders im beruflichen Kontext. Und deswegen ist sie genau richtig heute hier. Hallo Vera.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Jetzt fangen wir vielleicht gleich mal mit diesem Wort an, People-Pleasing. Was bedeutet das denn eigentlich?
Der Wunsch, andere Menschen glücklich zu machen, nicht zu enttäuschen, im Kontakt zu sein. Und dass es eben auch genau aus diesem Ansinnen dann sich entwickelt, dass ich eben die Beziehung nicht riskieren möchte. Deswegen vielleicht nicht so aufrichtig bin, wie ich es eigentlich bräuchte und es eigentlich auch gut für die Beziehung wäre. Mhm. Denn das sind Grenzen. Grenzen sind gut für unsere Beziehung.
Ja, und erstmal also andere Leute glücklich machen, finde ich, ist ja jetzt erstmal nichts Verwerfliches. Aber Menschen, die People-Pleaser sind, die gehen über ihre Grenzen hinaus und tun sich damit nicht gut.
Bei mir zum Beispiel war es eine Strategie, um auch erfolgreich zu werden, um Einfluss zu nehmen. Mhm. Dass natürlich auch ich auch immer als Person bewertet werde. Es macht tatsächlich auch einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel eine weiße Frau bin oder ob ich zum Beispiel ein weißer Mann bin, der Nein sagt. Ne? Also was wird auch von mir gesellschaftlich erwartet und inwieweit ist es auch einfach eine gute Strategie gewesen für mich bisher, eben nicht Konflikte zu erzeugen, sondern gut zu funktionieren, anderen zu gefallen und dadurch eben Einfluss zu nehmen und zum Beispiel ich auch bei mir beruflich meiner Karriere erfolgreich zu werden, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kippt's.
Genau, also das mag vielleicht erstmal für den Short Term, also für eine kurze Weile mag das gut funktionieren, aber im längeren funktioniert es eben nicht und es kann ja tatsächlich krank machen, also nicht nur psychisch, sondern eben auch physisch, dass man da Reaktionen hat. Wir werden auf all das eingehen in dieser Folge. Wir werden uns natürlich den beruflichen Kontext angucken, aber eben auch, wie es in Beziehungen, wie es in Freundschaften aussieht. Aber vielleicht können wir erstmal drüber reden, wie wird man denn zum People-Pleaser? Weil es sind ja wir sind wahrscheinlich alle ein bisschen so oder viele, viele Menschen sind so, aber es gibt eben Menschen, die das wirklich so als Merkmal haben. Warum sind diese Menschen so geworden?
Ich würde noch ergänzen, wir sind natürlich nicht immer nur eins, sondern wir sind ja in Beziehungen sehr unterschiedlich, sehr abhängig vom Kontext, von der Person. Und es kann ja sein, dass ich in einzelnen Beziehungen vielleicht sogar auch sehr gut bin oder auch in Kontexten sehr gut bin, Grenzen zu setzen, klar, gut auf mich zu achten. Und in anderen dann, und das ist dann interessant, funktioniert es dann wieder nicht. Und da wird es dann spannend reinzugehen und zu fragen, genau warum ist das der Fall? Und wir bringen ja alle zum Beispiel eine Biografie mit. Also wir haben vielleicht als Kinder Strategien entwickelt, auf jeden Fall einen Weg, der gut funktioniert hat für uns. Wir alle werden sozialisiert, gesellschaftlich, Erwartungshaltung, ich habe es vorhin angesprochen, ne, die Erwartungshaltung an mich als Frau in Gesellschaft. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir auch natürlich von unseren Systemen Rückmeldung bekommen und erleben, was nicht nur was wird von uns erwartet, sondern was funktioniert vielleicht auch im Alltag einfach sehr gut und was auch nicht.
Wenn du von Systemen sprichst, für Leute, die sich vielleicht mit der Begrifflichkeit nicht so auskennen. Ja. Was genau meinst du damit?
Wir haben zum Beispiel alle ein System Familie, privater Kontext, Freundschaften, aber auch ein System Arbeit, KollegInnenkreis. Also ich sehe das alles als so einzelne Systeme bzw. Subsysteme. Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir verstehen, dass wir nicht nicht wirken können. Also ich als Teil eines Systems gebe immer was rein. Beispiel Meeting.
Ja. Ne?
Also da sitzen Menschen an einem Besprechungstisch. Und auch wenn ich nichts sage, wirke ich in dieser Situation. Also ich bin nur dadurch, dass ich präsent bin und auch wenn ich sehr schüchtern und eher still bin. Und das merkt man daran, dass wenn eine Person den Raum verlässt in Gruppensettings, sich ja die Dynamik komplett verändert. Ja. Oder wenn jemand Neues dazukommt. Wir spüren es. Und das heißt, wir haben immer eine Wirkungsebene und die gibt uns natürlich auch Einfluss und auch Verantwortung zu gestalten. Und das heißt natürlich, dass es wichtig ist zu wissen, was will ich denn eigentlich? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Aber auch, was möchte ich vielleicht auch reingeben? Und wie möchte ich auch für andere das Setting gestalten?
Jetzt hast du vorhin die Kindheit angesprochen. Lass uns doch vielleicht da mal starten, weil ich finde, das ist wahrscheinlich das, was uns jetzt erst am meisten prägt, erst als junger Mensch oder dann eben auch als heranwachsender Mensch und wie wir uns dann vielleicht auch in einem Arbeitssystem verhalten. Was glaubst du, ist der Grund, warum man vielleicht zum People-Pleaser wird? Was hat man als Kind erfahren? Wollte man dadurch gesehen werden? Wollte man Anerkennung von den Eltern? Oder wie entwickelt sich das? Was glaubst du?
Also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe zum Beispiel auch ein Kind und beschäftige mich sehr viel damit, was brauchen, also nur aus der Elternrolle jetzt, ne? Was brauchen Kinder, damit sie das lernen, weil das, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir Kindern mitgeben können. Es gibt eigentlich immer so zwei Ebenen. Also das eine ist das Thema Verbindung, Beziehung aufbauen, auf andere Menschen eingehen. Und das andere ist dann, dass wir unsere Integrität wahren. Und die stehen immer in einer gewissen Spannung miteinander. Ne? Also Gemeinschaft versus ich eigentlich so. Was ich da mitgenommen habe für meine Elternschaft zum Beispiel ist, dass wir automatisch kooperativ sind. Schon als Baby, wenn wir auf die Welt kommen, brauchen wir andere Menschen, die auf uns achten, damit wir unsere Bedürfnisse befriedigt bekommen. Und wir werden quasi in Kooperation ja überhaupt erst groß. Das heißt, es ist etwas, was uns leicht fällt und was wir lernen müssen und was wir durch unser Umfeld, nicht nur durch Eltern, ne? Ich finde es ganz wichtig, dass Erwachsene prägen oder Umfeld prägt Kinder, dass wir eben auf uns achten und unsere Integrität lernen zu wahren. Und das ist aber gar nicht so leicht, weil es eben in dieser Spannung steht. Und wir wissen ja, wir brauchen andere Menschen als Kinder sowieso, aber auch als Erwachsene. Wir brauchen ja Gemeinschaft. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, nicht zu sagen, ja, jetzt musst du einfach deine Grenzen setzen und dann ist mal gut, sondern wir sind ja auf soziale Wesen, die in Gemeinschaft sein wollen, sich in Gemeinschaft erleben wollen, die auch andere Menschen brauchen. Und was wir dann, glaube ich, lernen müssen als Erwachsene, ist eben zu sagen, welche brauche ich und welche auch nicht. Also es ist ja nicht notwendig für mein Überleben, dass alle Menschen auf dieser Welt mich mögen.
Vielleicht müssen wir uns auch nochmal konkrete Beispiele so aus dem Alltag angucken, wo man sagen könnte, das ist jetzt People-Pleasing.
Also ich kenne ja noch viel den Jobkontext.
Ja.
Und der ist, jemand kommt zu mir, hat ein To-Do, legt es mir auf den Schreibtisch, sagt so, das muss jetzt bis dann und dann fertig sein. Ich weiß, das bringt mich in totale Schwierigkeiten. Das ist eigentlich nicht machbar. Ich werde Überstunden machen müssen und sage aber einfach, ja klar, mache ich, kümmere ich mich drum, erledige ich. Das ist so ein Beispiel für People-Pleasing.
Okay, das könnte man dann eben auch damit erklären, dass diese Person vielleicht weiterkommen möchte im Job, den Chef oder die Chefin nicht enttäuschen möchte.
Und auch nicht gelernt hat zu verhandeln. Das ist was, was ich viel mit Leuten, mit denen ich arbeite, erlebe. Das ist einfach, das ist auch eine Frage von Haltung. Verstehe ich, dass ich immer Handlungsspielraum habe. Und das ist ja auch was ich als Kind eigentlich schon lernen kann. Also mein Kind kann das sehr gut. Es wird eigentlich den ganzen Tag verhandelt. Und verstehe ich, dass ich sagen kann, wie kommt diese Deadline zustande? Nur nochmal, damit ich es besser verstehe. Also alleine eine Rückfrage zu stellen, ist ja ein Weg, um besseren Kontext zu haben und dann auch meine Spielräume zu navigieren. Auch besser die Aufgabe tatsächlich erledigen zu können. Also ne, es entsteht dann vielleicht in dem Moment so eine Mini-Form von Widerstand, aber sie macht unser Ergebnis tatsächlich am Ende auch besser. Mhm. Und viele Menschen sind sich, glaube ich, nicht bewusst, wie viel Verhandlungsspielraum und Wirkmacht sie haben. Unabhängig auch zum Beispiel von ihrer Rolle und der Dynamik in der Beziehung.
Aber ich finde das mit dem Verhandeln und deinem Kind auch irgendwie wahnsinnig spannend, weil ich mir denke, so oft erlebe ich Eltern draußen im Supermarkt oder in anderen Settings und wenn dann gestritten wird oder wenn das Kind was möchte und die Eltern dann einfach Nein sagen und dann, so, das ist doch gut, einfach verhandeln, weil dann fühlt sich das Kind irgendwie auch gehört.
Voll.
Und trotzdem, wenn du es clever anstellst, hast du als Mutter oder Vater trotzdem immer noch die Entscheidungskraft.
Es ist eigentlich ein schönes Beispiel. Also ich stelle mir das immer so vor, jeder Mensch hat so einen Kreis um sich herum. Du hast so einen Kreis um dich, ich habe einen Kreis um mich. Und das ist ja der Raum, den ich bespiele, den Raum, für den ich verantwortlich bin, aber für den ich auch Einfluss habe. Mhm. Was ich zum Beispiel in meiner Arbeit mache mit Frauen, ist, dass wir daran arbeiten, wie kann ich meinen Einflussraum vergrößern. So. Aber wir haben alle unseren Raum. Du bist für deinen zuständig, ich für meinen. Wie ich allerdings auch auf die Arbeit mit Kindern gucke, ist, ich versuche wirklich diese menschliche Augenhöhe herzustellen. Und das heißt natürlich, mein Kind hat einen anderen Entscheidungsraum als ein anderer erwachsener Mensch. Mhm. Aber da ist ein Entscheidungsraum. Und das ist etwas, worauf ich sehr achte, auch in Führung übrigens, klar zu machen, wie viel Raum hast du? Mhm. Und dann aber auch klar, aber es kann auch durchaus freundlich sein, zu sagen, da ist eine Grenze und da endet dann dein Entscheidungsraum. Auch beim Verhandeln gibt es natürlich ganz klare Grenzen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich ja in ihrer Wirksamkeit erleben wollen und dass es wichtig ist, dass wir ihnen das zusprechen und es passiert, dass Konflikt entsteht, wenn wir dieses Bedürfnis nach Selbstbestimmung verletzen. Das gilt für den Kollegen, die Vorgesetzte, das Kind, genauso wie für mich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, warum redest du mir jetzt in meine Sachen rein, das ist doch mein Bereich.
Warum fällt es uns denn aber leichter oder warum sagen wir so oft reflexartig ja, ohne wirklich drüber nachgedacht zu haben, was die Konsequenz für uns bedeutet?
Also bei mir ist es so, dass es häufig auch einfach ein Muster ist, dass ich daran so einfach das nicht bewusst auch reflektiert habe. Vor allem dann, wenn ich merke, oh, jetzt gerade läuft das Fass über. Welche Entscheidungen im Vorfeld haben dazu geführt, dass ich jetzt, wenn ich jetzt einen Moment erlebe, in dem ich mich vielleicht sehr gestresst fühle, dass ich dann diese Reflexionsebene reinbringe und überlege, was hat denn dazu geführt, dass ich jetzt gerade hier schon wieder abends im Büro sitze und arbeite oder dass ich jetzt gerade auf dem Weg zu einer Veranstaltung bin, zu der ich eigentlich nicht gehen möchte. Was hat dazu geführt, wo habe ich Ja gesagt und aus einem Reflex raus mich nicht für das entschieden, worum es mir eigentlich geht? Und das wird unser Leben auch verstehen als es ist ja eine Kette von Entscheidungen.
Ja.
Und es ist nicht schlimm, eine Entscheidung auch rückblickend anders zu bewerten. Die Frage ist, was hat mich in dem Moment dazu geführt, dass ich so entschieden habe? Hatte ich gute Gründe für diese Entscheidung? Und war es eine bewusste Entscheidung oder war es eigentlich nur ein Reflex? Und ich glaube, häufig ist es ein Reflex.
Und ich glaube aber auch, dass viele Menschen das gar nicht so wirklich greifen können oder sich vielleicht noch gar keine Gedanken darüber gemacht haben, wann ist denn eine Entscheidung richtig für mich. Also ich weiß es im freundschaftlichen Kontext, keine Ahnung, dann ist es vielleicht auch manchmal die FOMO. Was weiß ich. Drei Freundinnen gehen samstagabends aus. Ich weiß, ich habe am Sonntag einen Termin. Ich kann eigentlich Samstagabend nicht ausgehen oder ich sollte nicht ausgehen.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, oh Mann, ich habe die schon so lange nicht mehr gesehen. Ich will auch dabei sein. Und dann sage ich ja, aber ich weiß eigentlich immer schon, wenn ich eine Einladung bekomme oder wenn sich jemand bei mir meldet, dann kann ich mich eigentlich darauf verlassen, dass mein Bauchgefühl mir den richtigen Impuls gibt. Also beispielsweise, ein Freund hat mich gefragt, ob ich am Montag mit ihm Abendessen gehen will, nächste Woche. Und ich weiß aber, ich habe einen sehr, sehr vollen Tag.
Mhm.
So, ich weiß, dass ich mir schwer tun werde, am Montagabend dann wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich in das Restaurant und jetzt muss ich mit ihm da 3 Stunden sitzen, auch wenn ich ihn mag. Wir haben vielleicht auch noch was Berufliches gemeinsam, ja. Also, aber wie treffe ich dann die Entscheidung richtig? Also, was sind die Pros und Cons, die ich mich dann einfach fragen sollte?
Ich versuche, Entscheidungen aus guten Gründen zu treffen. Und es ist ja nicht so, dass die spannungsreichen Entscheidungen, die eben nicht so leicht fallen, da gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern es ist die Frage, was ist mir wirklich wichtig? Und auch zu akzeptieren, dass das Leben eben aus Spannungen besteht und dass ja das Zielbild nicht ist, dass alles sich einfach so, dass wenn ich es irgendwie richtig mache, ich einfach so easy durch meinen Tag laufe und alles läuft einfach so, sondern dass ich immer wieder mich in Spannungen befinde und auch immer gewisse Trade-offs mache. Und dann finde ich, geht es sehr viel auch um Werte, wofür stehe ich, was ist mir wichtig. Wenn es jetzt um das Treffen mit Freundinnen geht und du weißt eben, für mich ist es sehr wichtig, gute Beziehungen zu pflegen und es ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen und ich weiß, ich werde am nächsten Tag müde sein, aber ich gehe ganz bewusst da rein, weil mir das wichtiger ist in diesem Moment. Das finde ich ist etwas, was mir hilft, um einfach klar in den Gründen zu sein, um dann eben nicht später in der Reue zu sein. Es gilt ja zum Beispiel für so große Entscheidungen, wie soll ich jetzt kündigen, ja oder nein? Da wird keiner kommen und sagen, das ist jetzt der eine richtige Weg, sondern es ist eher, wo willst du hin? Nicht nur weg von, sondern hinzu. Was ist für dich in dieser, es ist immer eine Momentaufnahme. Was sind die Gründe, was sind aber auch ehrlich Risiken? Wie willst du die vielleicht navigieren, wenn es jetzt um große Fragen geht? Und bei den kleinen Dingen, finde ich, ist es eben auch ein Ausprobieren und dann aber lernen. Also wenn ich dann mal über mein Bauchgefühl gehe, finde ich es interessant, zurückzugucken und zu sagen, okay, jetzt ärgere ich mich vielleicht, dass ich das jetzt zugesagt habe, aber was genau lerne ich aus diesem Moment und was möchte ich vielleicht nächstes Mal dann ganz bewusst anders machen? Gerade wenn du jemand bist, der jetzt auch gut mit dem Bauchgefühl angebunden ist, das ist ja nichts, was alle Menschen so von sich behaupten können.
Nee, und ich glaube, es kommt natürlich auch immer auf die Person drauf an und wie du dich dieser Person öffnest, was diesen Termin angeht. Also ich finde, man kann ja auch Grenzen setzen und kann sagen, ich würde wahnsinnig gerne mit dir Abendessen gehen, aber könnten wir vielleicht schon 19 Uhr sagen, weil ich würde gerne um 21 Uhr spätestens zu Hause sein, weil ich am nächsten Tag einen frühen Start in den Tag habe.
Ja. Und das ist ja eine Verhandlung dann schon.
Genau, also, da so sind wir wieder bei der Verhandlung. Das finde ich dann wieder eine ganz gute Sache. Und ich muss auch wirklich sagen, also das kann ich jetzt vielleicht nur unseren HörerInnen mitgeben, die gerne mal ein Nein nicht akzeptieren.
Ja.
Oder eben auch gar nicht in Verhandlung gehen wollen, weil das hatte ich auch letztens bei einer Freundin. Ich bin um 18 Uhr zu ihr gekommen und gegen 10 Uhr habe ich dann so langsam gesagt, dass ich wahrscheinlich so in der nächsten halben Stunde gehen werde. Und dann hat die mir so ein richtig schlechtes Gewissen gemacht und meinte so, ja, das habe ich doch schon gemerkt, wie du hier auf deinem Sessel rumrutschst, dass du doch bald schon gehen willst. Und ich dachte, aber ich bin doch jetzt 4 Stunden hier. Ja. Und wenn ich jetzt noch eine halbe Stunde bleibe, dann bin ich 4,5 Stunden da. Ich würde heute gerne noch nach Hause laufen, spazieren gehen. Es dauert nochmal eine Dreiviertelstunde. Bis ich dann zu Hause bin, ist es 22:45. Bis ich im Bett bin, ist es 12:00. Ich finde, das sollte doch okay sein. Ich würde einfach gerne Leuten irgendwie mitgeben, dass sie vielleicht auch drüber nachdenken, wie sie auf Leute reagieren, die eben Grenzen setzen.
Ja.
Weil die machen es uns ja eigentlich am schwersten oder mir. Also wenn ich mir dann irgendwie noch anhören muss, ja, ist ja klar, dass du wieder nach 2 Stunden Tschüss sagst oder sowas, dann ist eigentlich kein Verständnis da. Kann man ihnen das irgendwie erklären, was das vielleicht auch psychisch mit dem Gegenüber macht?
Ich finde, gerade in Freundschaft ist das eigentlich ein schönes Gespräch, oder? Ich habe es gerade gedacht, vielleicht sagt sie das auch nur so. Also ich wäre so, dass ich dann so auch mal so einen flapsigen Kommentar mache, der eigentlich lustig gemeint ist. Und aber bei meinem Gegenüber vielleicht gar nicht so ankommt. Und dann wäre ich sehr dankbar, wenn jemand mir sagen würde, ey Vera, ich weiß, du findest das ganz witzig gerade, aber mit mir macht das jetzt echt ein schlechtes Gefühl. Und ich war total gerne hier, aber ich möchte eben noch nach Hause laufen. Und ich finde, das ist ein wichtiges und schönes Gespräch auch. Und gerade für Menschen, die sich das auch wünschen, dass andere aufrichtig und ehrlich mit ihnen kommunizieren, was bei mir zum Beispiel der Fall ist. Ich bin total dankbar dafür, wenn Menschen mir ehrlich sagen, wenn ich vielleicht auch über eine Grenze gehe. Also ich brauche das ja als Information. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Erkenntnis für alle Menschen, denen es schwerfällt, Grenzen zu setzen. Dass es eben eine Form von Aufrichtigkeit in die Kommunikation bringt. Und darauf sind wir ja angewiesen.
Und dass es auch keine Entscheidung gegen die Person ist.
Nein,
sondern
es
ist einfach
die
nur
Person.
Für die Person beziehungsweise für dich selber.
Für beide.
Ja.
Ja. Und es ist echt ein Geschenk. Und was ich allen, die genau, die dann, denen das schwerfällt, Grenzen zu akzeptieren und ein Nein zu akzeptieren, dann mitgeben würde, ist, dass das wirklich eine ganz wichtige, es ist wichtig zu lernen, sich auch auf unbequeme Informationen einzulassen und nicht sofort in den Widerstand zu gehen. Also wenn ihr gute Beziehungen führen wollt, ist das ganz wichtig. Es ist übrigens auch wichtig für, weiß nicht, politischen Diskurs. Und es ist aber erwiesenermaßen etwas, was uns schwer fällt, nicht sofort, wenn wir was nicht so richtig und gut finden, nicht sofort zu sagen, ja, aber, sondern es wirklich auszuhalten. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun nennt das, verstehen heißt nicht einverstanden sein. Also ich verstehe dich, ich verstehe deine Position oder deine Perspektive. Das heißt nicht, dass ich damit einverstanden sein muss. Aber ich validiere dich in deiner Position. Das heißt, wenn du zu mir sagst, Vera, ich bin jetzt noch 4 Stunden schon hier, lass mich doch gehen. So, dann kann ich vielleicht sagen, ja, aber ich 6 Stunden, wenn ich du wärst, dann würde ich 6 Stunden bleiben.
Ja.
So, aber ich, was ich lerne als Kommunikatorin ist zu sagen, okay, ich lasse mich auf deine Position ein, du möchtest noch zu Fuß nach Hause gehen, ich höre dir zu. Ich gehe nicht sofort in den Widerstand und fange an zu sagen, ja, aber, sondern ich validiere dich in deiner Position und das heißt aber nicht, dass ich es genauso sehen muss. Mhm. Und dadurch kann ich natürlich eine andere Form von Bindung aufbauen und Beziehung, aber es wird eben auch möglich, dass Menschen mir eher ehrlich auch sagen, was sie wirklich denken. Weil sie wissen, es ist okay und es wird nicht sofort gejudged, nicht sofort verurteilt.
Ich verstehe, dass es nicht sofort gejudged wird, trotzdem weiß ich nicht, ob ich dann das Gefühl habe, die Person gegenüber sagt eigentlich nur, ich habe dich gehört, aber eigentlich ist es mir auch egal, weil ich bin anderer Meinung.
Nee, das, also wenn das Aber folgt, man sagt ja immer, Aber negiert alles, was davor gesagt wird. Es dürfen einfach 2 verschiedene Perspektiven nebeneinander stehen. Und die Frage ist ja auch, muss ich immer allen meine Perspektive auf die Nase binden, wenn mir jemand einfach gerade eine ehrliche Perspektive gibt?
Ja.
So sehe ich es zum Beispiel auch als Führungskraft, ne? Also wenn Menschen mir ein kritisches Feedback geben, das ist ein sehr starkes Zeichen, weil Menschen sich das in der Regel erstmal nicht trauen, weil Menschen, die mehr Macht haben.
Mhm.
Und das ist die eigene vorgesetzte Person.
Mhm.
So, und dann ist es bei Feedback ja immer so, dass ich entscheiden kann, was ich damit mache.
Mhm.
Das heißt, ich bin erstmal dankbar, ich nehme das an. Und ich entscheide mich ganz häufig, auch wenn ich noch mal eine andere Perspektive hätte, ganz bewusst nicht die noch hinzuzufügen, weil es gerade der Situation keinen Mehrwert bietet. Es bringt uns nicht weiter.
Mhm.
Sondern es geht dann in dem Moment für mich darum, wenn ich jetzt intentional darauf blicke, das anzunehmen und für mich mit dieser Information etwas zu machen. Heißt es, dass ich das jetzt alles 1:1 so umsetze, wenn da jemand ein kritisches Feedback für mich hat? Nein. Habe ich die Person gehört und ihr auch signalisiert, das ist sicher hier, du kannst mir auch kritische Sachen sagen? Ja. Und das ist mein primäres Ziel.
Ja.
Und das ist für mich in Freundschaften tatsächlich genau das Gleiche. Also auch wenn Freundinnen mir verletzliche Sachen erzählen, würde ich das alles genauso auch machen? Nein. Kann ich ihre Perspektive verstehen? Ja.
Mhm.
Und in vielen Situationen, finde ich, geht es nicht darum, ihnen meine Perspektive auf die Nase zu binden. Wenn sie mich fragen, teile ich die gerne. Aber manchmal braucht es das auch einfach gar nicht. Sondern dann braucht mein Gegenüber einfach jemanden, der zuhört, verständnisvoll ist.
Mhm. Und ich glaube, auch Feedback erstmal zu reflektieren und erstmal sacken zu lassen, ist sicherlich nicht
voll
verkehrt. Genauso wie man sich aber eben auch überlegen sollte, bevor man direkt Ja sagt, dass man die Situation erst nochmal reflektiert und sich überlegt, wie sieht denn eigentlich der Rest meiner Woche aus? Es kann ja auch einfach sein, vielleicht ist es nicht der Montag, sondern der Mittwoch würde besser funktionieren, weil da meine Woche dann schon wieder irgendwie ein bisschen geschmeidiger ist. Wir haben aber noch nicht über die Körpersignale gesprochen. Also damit meine ich jetzt nicht, wenn man wieder in die Überstunden gehen muss, dass man dann einfach gerade sauer ist oder wütend ist, weil man lieber zu Hause sitzen würde und einen Film gucken würde oder vielleicht gerne noch zum Sport gegangen wäre, sondern wenn der Körper wirklich oder dein Nervensystem wirklich darauf reagiert, auf was sollte man da hören?
Also ich finde es erstmal stark, wenn mir das überhaupt auffällt. Ich habe ganz viele Jahre meines Erwachsenenseins gar nicht gemerkt, was in meinem Körper passiert. Also gerade in Kontexten, in denen ich sehr funktioniert habe und das war nicht nur im Job, sondern auch, also ich war auch sehr performativ in meinen privaten Beziehungen. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr starker Schritt, es zu schaffen, auf den eigenen Körper zu hören.
Also gehen wir mal von Leuten aus, die das gar nicht können.
Ja.
Also hast du irgendwie 1-2 Tipps, auf was man vielleicht hören sollte oder vielleicht auch gerade jetzt in der Situation, wo man den Podcast hört und sich vielleicht gerade mal so ein bisschen runterfährt, weil man jetzt sagt, die 45 Minuten nehme ich mir jetzt Zeit für mich. Aber wenn ich mir jetzt mein Umfeld, mein Außen irgendwie angucke, Gibt es zwei, drei Sachen, wo du sagst, hört da mal in euch hinein und schaut mal, was da vielleicht unstimmig ist?
Also was mir sehr hilft, ist einfach regelmäßig, unabhängig vom Außen, einfach durchzuatmen. Das klingt so einfach, aber das macht auch was mit uns in unserer Body-Mind-Verbindung, also Kopf-Körper. Das ist wirklich, es klingt so einfach, aber es ist wirklich ein sehr kraftvolles Instrument, sich und vielleicht sich auch einfach einen Timer zu stellen und zwei, dreimal am Tag echt einfach tief ein- und auszuatmen und einmal reinzuspüren, wie geht's mir eigentlich gerade? Und dann wirklich zu fühlen, man kann ja auch so Bodyscans auch ganz einfach sich anleiten lassen, geführte Meditationen, das ist auch ein schöner Weg für Menschen, denen Meditation jetzt nicht so leicht fällt, weil man einfach geführt sich einmal durch seinen Körper scannt und überhaupt erst merkt, oh, also bei mir zum Beispiel zieht sich manchmal dann so der Hals richtig zu und dann merke ich so, oh, jetzt hier ist gerade, bedrückt mich gerade etwas so und das war für mich der erste Schritt, um zu merken, um überhaupt in diese Verbindung wieder zu kommen, über das Atmen, über Bodyscans und über Momente, in denen ich inhalte und erstmal gucke, wie geht's eigentlich gerade in meinem Körper? Und dass ich dann schon merke, oh, mein Körper reagiert gerade. Das ist gerade nicht okay für mich.
Ich nehme mir halt immer wieder Auszeiten. Also ich glaube, mein Leben ist auch sehr schnelllebig und Auszeiten für mich könnte dann eben auch bedeuten, dass ich mich abends auf die Couch setze und mir dann 4 Folgen meiner Lieblingsserie angucke, was auch nicht wirklich Entspannung ist, weil der Kopf ja trotzdem weiterarbeitet. Aber warum ich frage, ist, weil mir letztens eine Freundin erzählt hat, dass sie noch nie in ihrem Leben einfach nur mal einen Tag für sich hatte. Die hat noch nie einen Tag einfach nur auf der Couch gelegen und nichts getan. Ja? Oder nur, nein, die macht dann trotzdem morgens Sport und geht dann erst auf die Couch, vielleicht für 2 Stunden, weil sie dann aber noch eine Verabredung mit einer Freundin hat. Und das Ganze endete dann tatsächlich im Urlaub, beziehungsweise es war eine Workation, aber bei einer Panikattacke und im Krankenhaus. Und sie hat sich dann ein paar Tage runtergefahren, dann fing es aber wieder an mit Sport und mit Freunde treffen. Und klar, dann blieb sie eben nicht bis 22 Uhr im Restaurant, sondern ging vielleicht schon um 21 Uhr. Aber es wurde halt nicht besser. Und ich frage mich, wie hätte sie früher irgendwelche Zeichen erkennen können? Oder hätte sie früher vielleicht überhaupt Zeichen erkennen können? Oder eben nicht, weil wir so in unserem Hamsterrad sind und immer weitergehen. Also es ist eben nicht nur dieser psychische Druck, dass ich irgendwie denke, shit, wie soll ich das alles noch schaffen? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles noch hinkriegen soll. Sondern eben auch, dass der Körper einfach dicht macht.
Für mich war das tatsächlich der schwerste Weg, in den Körper zurückzufinden, als jemand, der sehr im Außen war und auch sehr erfolgreich damit war, so im Außen zu sein. Und bei einigen ist es dann der Kollaps und irgendwie, dass der Körper einfach sagt, jetzt geht's nicht mehr. Bei mir waren es andere Auslöser, die dazu geführt haben, dass ich dann verstanden habe, dass ich mich wirklich noch anders mit mir auseinandersetzen muss. Und da stecken ja auch die Erkenntnisse darüber, wo sind denn meine Grenzen? Wie will ich denn diesen Raum um mich herum gestalten? Für wen mache ich das denn? Und was ist die Intention hinter meinem Handeln? Und das wäre jetzt so eine Frage, die ich dann hätte. Ne? Also wozu gehe ich denn zum Sport? Und was braucht es wirklich für mich?
Was hast du verändert?
Ich habe ganz viel Therapie gemacht. Ich habe Coaching gemacht und sehe das auch als fortlaufenden Prozess an. Und bei mir geht es ja immer viel um Führungsarbeit. Und ich glaube, dass es nicht, wir können nicht gut führen, wenn wir uns nicht mit uns auseinandersetzen. Und dann kommt sicherlich darauf an, was unsere persönlichen Themen sind. Das hat natürlich auch viel mit, weiß ich nicht, der Kindheit und dem Großwerden zu tun. Für mich war das der Weg, der, an dem es nicht vorbeigeführt hat, um die Fragen zu beantworten, die wichtig sind. Auch in meiner Führungsarbeit. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Und was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wo verlaufen meine Grenzen? Was bin ich aber auch bereit, anderen zu geben? Denn ich möchte ja auch was geben. Ja. So. Also ja. Ne, es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht auch um die Gemeinschaft. Und weil ich dazu neige, dann für die Gemeinschaft darin eher so aufzugehen und mich darin zu verlieren, ist das für mich eine wichtige Arbeit, zu verstehen. Das hat mal jemand zu mir gesagt, zu verstehen, was ich brauche, damit es mir gut geht. Der meinte so, du kannst ja nicht irgendwie frierend, ohne Kleidung da stehen und anderen Wärme geben wollen, sondern du musst dich erstmal um dich selber kümmern, damit du es warm hast und es dir gut geht. Und ich finde, das ist so ein Auftrag, der mir sehr gut dabei hilft und vor allem auch am Anfang mir dabei geholfen hat, mich wirklich für mich zu sorgen. Und dahinter steht natürlich eine ganz aufrichtige Form von Selbstliebe. Und ich finde, das ist die schwerste Aufgabe, die wir eigentlich alle haben, da so reinzufinden, uns wirklich zu lieben.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die ich kenne, bei denen ich jetzt sagen würde, das sind krasse People-Pleaser, dass diese Personen oft ein Problem mit ihrem Selbstwert haben.
Ja, das ist ja auch nicht leicht, finde ich, so wirklich für mich Dinge zu tun, mich wirklich zu lieben, auch zu verstehen, dass Liebe etwas ist, was mir nicht von außen gegeben wird, sondern dass es eine Handlung ist und das wirklich, und ich finde, es ist wirklich so ein Gefühl, wir verbinden das häufig mit romantischer Liebe und mit diesem Gefühl von Verliebtsein. Mhm. Aber so aufrichtige Liebe heißt ja, das Leben zu leben, das Leben zu lieben, alle Menschen, alles zu lieben, mich inklusive. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Das ist halt wirklich ist wie so ein Gefühl.
Ja, im Endeffekt redet man ja auch immer von bedingungsloser Liebe. Ich weiß jetzt nicht, was es dazu dann nochmal braucht. Ja, also Liebe ist ja oft auch, oder Beziehungen sind oft, du gibst etwas und bekommst etwas zurück.
Ja.
So, ne? Und bedingungslose Liebe sollte natürlich nicht so funktionieren.
Ja.
Aber woran erkenne ich denn beispielsweise auch, ob eine Freundschaft tief genug ist oder stark genug ist, ein Nein auch auszuhalten?
Ich würde es ausprobieren. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich weiß es auch. Also,
weil man
Verlustangst
hat. Ich
habe ja auch Angst vor Zurückweisung. Ja. Ich habe zum Beispiel auch Angst vor Zurückweisung im eigenen Team. So, und dann was mir dann sehr hilft, ist, mich zurückzubesinnen auf meine Rolle. Und ich habe auch in Freundschaft, also damit meine ich nicht eine Rolle wie im Theater, die ich spiele, sondern ich habe ja Aufgaben und Verantwortung, die ich trage, auch in der Freundschaft. Und wenn ich jetzt sage, diese Person ist mir wichtig und es gibt gewisse Dinge, die bin ich bereit zu geben, anders als bei Menschen, die ich nur flüchtig kenne, dann ist das etwas, was in dieser, nennen wir es mal Rolle, etwas ist, was ich bereit bin zu geben. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass ich Erwartungen daran habe, zu Recht, was diese Beziehung und Bedürfnisse habe in dieser Beziehung. Und die können sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel in meiner romantischen Liebesbeziehung erwarte, dass diese Person mir alles gibt, was ich von Beziehungen in meinem Leben brauche. Mhm. Dann ist das unrealistisch und auch nicht fair dem Menschen gegenüber. Ja. Sondern, und so habe ich auch verschiedene Freundschaften, die mir Unterschiedliches geben und wo ich auch Unterschiedliches gebe. Und das, also ich am Ende ist es, glaube ich, ein sehr menschlicher Blick, der wohlwollend ist auf mein Umfeld, der aber auch wohlwollend mit mir ist. Und wo ich ja merke, ist das etwas, habe ich den Eindruck, dass ich hier nur gebe und die andere Person nur nimmt und nichts zurückgibt, dann ist es nicht in der Balance und dann wird es ja nicht meinen Erwartungen und meinen Bedürfnissen gerecht, sondern es ist etwas, was ja, was in der Dynamik entsteht und Freundschaft entsteht eben in diesem Miteinander.
Und wenn man das in einem Gespräch nicht lösen kann, weil die andere Person dazu nicht bereit ist, dann sollte man sich wahrscheinlich fragen, ob es eine richtige, ehrliche Freundschaft ist.
Genau, manche Menschen müssen das auch erst lernen, richtig gut zu kommunizieren. Da hilft ja so gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg zum Beispiel, also auf der Bedürfnisebene zu kommunizieren. Wir sollten jetzt auch nicht alle unterstellen, dass wir alle selbst die besten KommunikatorInnen sind, gerade wenn es dann irgendwie die Emotionen hochkochen. Deswegen würde ich es, glaube ich, nicht so absolut sehen, sondern auch ein Streit oder eine Spannung ist etwas, was wir im Dialog lösen können. Und manchmal merken wir vielleicht, okay, an diesem Punkt kommen wir gerade nicht weiter im Gespräch. Aber gerade wenn es eine gute, langjährige Freundschaft ist, dann würde ich immer sagen, was braucht es denn, damit dieser Dialog aufrecht erhalten bleibt? Wie kann dieser Dialog fortgesetzt werden? Und wie kann ich vielleicht nochmal anders auch meine Bedürfnisse kommunizieren?
Du hast über Abgrenzung im Job gesprochen. Du hast auch gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es Frauen schwieriger haben. Bist du im beruflichen Kontext zur People-Pleaserin geworden, weil du auch ein bestimmtes Verantwortungsgefühl hattest?
Ja, absolut.
Wie wird man das los?
Ich habe so eine Tendenz, mich immer reinzulehnen. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis, dass ich mich reinlehne und über meine Rolle hinaus reinlehne und dadurch anderen Menschen den Raum nehme, sich selbst einzubringen. Sondern ich lehne mich so sehr rein und übernehme Aufgaben, Kauleuten vor, wie sie was tun sollen. So klassisches Mikromanagement, das kann ich gut.
Aber das Gegenüber nimmt es wahrscheinlich
gar nicht mehr.
Das Gegenüber nimmt es wahrscheinlich gar nicht so wahr.
Doch.
Ja? Sind sie dann einfach froh, weil sie einfach denken so, ach, ist doch schön, dass Vera das macht.
Ja, aber da kommt das Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Es kommt sehr drauf an.
Okay.
Aber kommt das, auf das kann Gegenüber hart an. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung verletzen. Wenn du jetzt als Expertin für Thema XY eingestellt wirst und dann kommt deine Chefin und sagt so, machst du das aber so und so und so und so und lehnst dich so rein.
Oh wow, okay, ja, so. Jetzt habe ich es verstanden.
Und dann ist es wichtig, dass da ehrlich Feedback gegeben wird. Und natürlich immer wieder das Zurückbeziehen auf die eigene Rolle. Und das ist ja, wenn wir jetzt über Empowerment sprechen, ist das ja buchstäblich, ich gebe dir den Einfluss. Mhm. Ich mache deinen Einflussraum auf. Ich sage vielleicht auch ganz klar, in deiner Rolle sind hier die Grenzen, diese Entscheidungen müssen mit mir abgestimmt sein. Da will ich informiert werden, wenn wir was verändern. Aber hier ist dein Tanzbereich. Mhm. Gerade im Jobkontext passiert es leicht, dass wir Menschen nicht entmündigen, aber dass wir ihnen schon ein Stück weit absprechen, was ihr Einflussbereich ist und ihnen auch ein Stück weit sowas Kindliches dann unterstellt, also so eine Eltern-Kind-Dynamik entsteht. Ich bin ja nicht die Mutter, nur weil ich da jetzt die Führungskraft bin.
Ja.
Und das kann aber auch von mir kommen. Und ich habe eine große Tendenz, mich reinzulehnen, weil ich eben möchte, dass die Sachen richtig gut laufen, weil ich ein großes Verantwortungsbewusstsein habe und weil ich insgeheim auch immer denke, ich habe recht. Und das ist natürlich total übergriffig und nimmt Leuten ganz viel Gestaltungsspielraum. Und einige nehmen das gerne an und sagen, ja, dann mach du mal. Nur das ist ja zum Beispiel nicht die Kultur, die ich möchte, so, sondern ich möchte Menschen bestärken, darin ja auch zu wachsen, sich zu entwickeln. Und dazu braucht es eben auch, dass ich zeige, wo sind meine Ecken und Kanten, dass ich auch aufrichtig bin.
Nur darin. So kannst du ja auch besser werden. Also beziehungsweise die anderen können ja auch nur besser werden. Also selbst wenn sie am Anfang vielleicht Sachen nicht so machen, wie du sie gerne hättest.
Es ist auch vollkommen okay. Und es macht es ja sogar besser häufig. Ne, das ist ja auch noch die Erkenntnis. Ne? Also nur weil ich das jetzt anders gemacht hätte. Es mag sich wie ein Risiko anfühlen, nicht über alles Kontrolle zu haben. Es ist nur auch eine riesige Chance, dass Sachen ganz anders und viel besser laufen. Und ich wollte noch sagen zu den Ecken und Kanten, weil ich war lange so ein bisschen wie so ein Wackelpudding und habe mich sehr danach orientiert, was andere so wollen und war sehr anpassungsfähig, was auch eine Stärke ist. Was aber dazu geführt hat, dass man mich gar nicht greifen konnte richtig als Person. Mhm. Vor allem im Job war das. Ich hatte eine andere Identität, also ich war sehr anders im Privaten als im Beruflichen. Und im Job habe ich gelernt, oh, wenn ich mich immer so anpasse, das funktioniert ganz gut. Und habe dann gelernt, dass gerade als ich dann in eine Führungsrolle gekommen bin, Menschen brauchen eine Berechenbarkeit. Das ist ja okay, wenn sie wissen, Vera ist manchmal ein bisschen schräg bei dem Thema. Aber dann wissen sie, woran sie sind und können das auch einordnen, wenn ich vielleicht reagiere auf eine gewisse Weise. Und deswegen finde ich diese Ecken und Kanten, dieses Bild von, es ist dein Auftrag als Mensch, Ecken und Kanten von dir auch preiszugeben und nicht die perfekte Version von dir selbst zu spielen.
Aber ich finde, das kann man auch super auf Freundschaften und Beziehungen übersetzen, denn wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, die sich immer irgendwie anschmiegt und sagt, ja, das können wir so machen, das können wir auch so machen, hast du das Gefühl oder ich hätte das Gefühl, dass ich immer alle Entscheidungen treffen muss und das macht ja irgendwie auch keinen Spaß. Das macht vielleicht eine Zeit lang Spaß, wenn man dominant ist.
Ja.
So. Aber irgendwann denkst du auch, bring dich doch auch mal ein.
Ja.
Und was magst du eigentlich? Für was stehst du eigentlich?
Ja. Ja.
So.
Und auf der Ebene denken wir, glaube ich, häufig nicht drüber nach.
Mhm.
Das ist ja genau wie das ist jetzt still oder Sprudel. Nee, was du möchtest. Ich möchte aber wissen, möchtest du jetzt lieber stilles oder Sprudelwasser? Sag's mir doch. Also es sind schon diese...
Manchmal und weiß ich es aber auch nicht.
Nee. Ja, aber dann kann ich sagen, oh, weiß ich gerade nicht. Aber ich finde, das ist so ein ganz kleines Beispiel von üben, aufrichtig zu kommunizieren. Und dazu muss ich ja erstmal wissen, was will ich eigentlich? Das steht ja am Anfang.
Weißt du, aber mit dem Sprudelwasser zu Hause zum Beispiel, dann geht man zu irgendeiner Freundin, zu irgendeinem Freund, möchtest du still oder Sprudel? Ich hätte gern Sprudel. Oh, das muss ich jetzt noch machen.
Ja, genau.
Ja, meinetwegen dann auch still, wenn es jetzt zu viel ist.
Ja.
Was passiert denn, wenn man länger über seinen Kapazitäten lebt, also zu viel reingibt und es eigentlich gar nicht schaffen kann?
Eine Sache, die wir ja häufig dann erleben, ist, dass Menschen, dass es so überläuft, das Fass. Und das kann natürlich körperliche Erschöpfung sein, mentale Erschöpfung, aber es kann auch, und das kenne ich aus vielen sozialen Beziehungen, dass jemand auf einmal so snappt und so, ich sage so englisches Wort, na, also so auf einmal so.
Ja, eine kurze Zündschnur hat und halt irgendwie.
Dann so auf einmal ganz angefasst reagiert und ich frage mich dann, aber was ist denn jetzt gerade passiert? Und was ich nicht weiß, weil die Person es nicht mit mir geteilt hat, ist, dass davor vielleicht schon 10 Grenzüberschreitungen passiert sind, die ich aber nicht mitbekommen habe.
Und je nachdem, wie dein Tag war und was du alles schon über dich gelernt hast oder eben auch noch nicht gelernt hast, snappst du dann zurück.
Genau, und dann geht der Konflikt los und dann geht es bam, 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 bam.
Und man weiß eigentlich gar nicht mehr, was dann zum Schluss eigentlich passiert ist.
Ja, und was dazu auch geführt hat.
Mhm.
Und deswegen, genau, es kann sich über den Tag oder natürlich auch über Monate und das Leben so aufladen. Und ich finde, dass das unser Auftrag ist, ne? Nicht immer mehr obendrauf zu packen, sondern für uns immer wieder aufzuräumen, so eine richtige Hygiene zu schaffen, die eben auch wichtig ist für die Beziehung, aber natürlich auch für uns selbst. Denn Grenzen sind ja auch was, was wir, ich finde, auch mit sich selbst Grenzen zu setzen, ist eine krasse Aufgabe.
In welchen Lebensbereichen meinst du das jetzt beispielsweise?
Ich habe das ganz häufig, wenn ich mir Gedanken mache über Situationen im Nachhinein und dann überlege, was ist da, wie war das? Und dann so anfange, so in so einem Gedankenkarussell einzusteigen, dass ich wirklich lernen musste, auch mich ganz bewusst zu entscheiden, okay, wie komme ich jetzt, ich steige jetzt wieder aus diesem Gedankenkarussell und was brauche ich für eine Praxis mit mir, um da rauszukommen? Und das kann zum Beispiel sein, ich schreibe ganz viel. Der fancy Begriff wäre Journaling. Mhm. Ja, aber ich schreibe
Tagebuch
wirklich.
Schreiben.
Ich schreibe so. Tagebuch. Jeden
wie
Tag.
Wie geht's dir? Ja. Na, Journaling ist doch eigentlich wie Tagebuch, dir? Aber eben in der Hinsicht, dass du in dich hineinblickst. Was brauchst du eigentlich?
Ja.
Also nicht, ich habe heute einen Podcast mit Vera aufgenommen, sondern.
Kann es sogar auch
kann
sein.
Kann es auch sein.
Und darüber dann den
Mach
Weg.
Ich nachher.
Und dann sehr ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, wie fühle ich mich? Was beschäftigt mich gerade? Und ich schreibe dann, mache so Morning Pages, also drei Seiten jeden Tag schreibe ich einfach im Fließtext, was kommt morgens nach dem Aufstehen. Und manchmal mache ich das auch abends oder wenn ich merke, dass mich irgendwas richtig doll beschäftigt, dann schreibe ich das auf. Mhm. Was auch funktioniert, ist das im Gespräch mit anderen Menschen zu machen. Gerade wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die sehr gut darin sind, zu validieren. Ich habe so ein, zwei Leute, da weiß ich, okay, zu gewissen Sachen kann ich die einfach anrufen und einmal sagen, oh, ich muss noch mal 5 Minuten darüber sprechen, gerade wenn so Momente waren, wo die mich vielleicht sehr verunsichert haben oder wo ich ein Risiko eingegangen bin und gemerkt habe, ich bin jetzt gerade verunsichert. So, das ist, und dann finde ich, ist das eine Form von innerer Grenze, für mich zu sorgen in dieser emotionalen Aufgewühltheit versus das einfach wegzudrücken oder mich da einfach in so eine Spirale auch zu begeben. Also bei mir ist es, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann sind dann wirklich so, dann zum Teil beschäftigen mich Sachen über Tage
Na
hinweg.
Klar.
Und das ist eine Form von Hygiene und finde ich Grenzziehung mit mir, auf mich zu achten und zu sagen, wie sehr lasse ich jetzt diese Person, dieses Anliegen in mein Leben rein? Und wie schaffe ich es aber auch, das wieder rauszubringen? Was nicht heißt, dass ich einfach runterdrücke, sondern wie schaffe ich es, das so zu reinigen?
Für mich ist das super schwer, weil ich habe das Gefühl, ich möchte immer gerne alles aussprechen.
Ja.
So, also ich möchte es auch mit der Person verhandeln.
Ja.
Ich möchte der Person nicht unbedingt einen Vorwurf machen oder sowas, aber ich möchte der Person sagen, wie ich mich damit fühle und ich möchte die Bestätigung oder die Validierung, dass ich gehört werde.
Ja.
Es gibt aber einfach viele Menschen, die niemanden haben, mit dem sie sprechen können.
Ja.
Wohin wenden die sich? An wen wenden die sich?
Unsere Freundschaften zu pflegen, Beziehungen zu pflegen. Und auch aufzubauen und auszubauen. Es entstehen ja auch im Erwachsenenleben neue Freundschaften, Beziehungen, Menschen, die uns nah sind. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Mhm. Auch für, übrigens für unsere mentale Gesundheit, aber auch für zum Beispiel das Thema Longevity. Mhm. Erwiesenermaßen unsere gute soziale Beziehung zu haben. Und das heißt nicht 100, sondern 2, 3 richtig gute, belastbare Beziehungen. Mhm. Und die sind manchmal schon da. Die Frage ist, kümmern wir uns genug um die?
Absolut.
Und was wollen wir auch reingeben? Und wie können wir noch besser darin werden? Und ich finde das Validierungsthema oder das Schwingen mit anderen Menschen dabei sehr wichtig. Bin ich bereit, mich auf dich einzulassen, auch für dich zu sorgen?
Ich finde, das ist ein super schöner Hinweis, weil es gibt einfach auch Menschen, die immer nur aus ihrer Perspektive schauen und sagen, das bekomme ich nicht, ich werde hier nicht eingeladen, wann hat die Person mich das letzte Mal angerufen und man sollte sich vielleicht auch fragen, wann habe ich denn den Hörer in die Hand genommen das letzte Mal oder wann habe ich denn meinen Geburtstag gefeiert? Ich erwarte immer überall eingeladen zu werden, aber wann habe ich denn meine Hand mal ausgestreckt und gesagt, heute mache ich mal was für dich oder
Ich finde auch, also wenn ich journal und merke, ich brauche da gerade was, dann kann ein Weg sein zu sagen, ich gebe jetzt das, was ich brauche. Also ich wünsche mir bessere Beziehungen, dann gehe ich ganz bewusst los und investiere in meine Beziehung. Oder ich wünsche mir ein besseres berufliches Netzwerk, dann gehe ich ganz bewusst los und bin das gute Netzwerk für andere. Mhm. Oder ich wünsche mir mehr Ehrlichkeit in meinem Leben, dann gehe ich ganz bewusst los und gebe das, was ich suche. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, was ich gebe, total zurückkommt.
Absolut.
Und häufig auf ganz anderen Wegen und auch in viel ganz andere. Das ist dann gar nicht so transaktional, sondern das kommt dann ganz unerwartet zurück. Und es ist sehr, sehr schön. Ich finde, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Aufrichtigkeit gemacht. Also eine gewisse Form von Ehrlichkeit, Verletzlichkeit bringt eine andere Tiefe in Beziehungen.
Klar. Oder auch ein ruhiges Nein, was vielleicht manchmal gar nicht so viel Erklärung braucht. Wir haben ja auch immer das Gefühl, wir müssen so viel erklären, wenn wir Nein sagen.
Ja.
Warum ist das so?
Aus der Sorge, zu abweisend zu wirken. Das ist auf jeden Fall das, was ich weiß von den Frauen, mit denen ich arbeite und auch aus eigener Erfahrung. Wenn ich jetzt einfach sagen würde, nein, dass mir dann unterstellt wird, dass ich zickig bin, schwierig, anstrengend. Und das ist, ich muss gemocht werden ein Stück weit, um beruflich erfolgreich zu sein und im Kontakt mit Menschen zu sein. So, die Frage ist nur, wie kriege ich das hin und an welchen Stellen bin ich auch bereit, mal zu sagen, okay, Christian, ob du jetzt mein bester Freund wirst oder nicht, ist jetzt auch für meine Karriere nicht entscheidend. Aber da ein gutes Augenmaß zu entwickeln und zu verstehen, dass das tatsächlich klar und auch freundlich artikulierte Grenzen Respekt fördern, die Wahrnehmung unserer Kompetenz steigern, dazu führen, dass wir als verlässlicher wahrgenommen werden und wir eine ganz andere Annäherung auch im 1:1 zwischen Menschen möglich machen.
Und ich glaube, es ist auch nochmal wirklich wichtig zu sagen, das haben wir vorhin angesprochen, dass People-Pleasing oft auf kurze Dauer okay ist, aber längerfristig eben krank macht, wenn man das Gefühl hat, man geht immer wieder über seine Grenzen, die Bedürfnisse werden immer wieder untergraben.
Ja.
Und irgendwann merkt man, dass man eigentlich gar nicht mehr man selbst ist und gar nicht mehr selber die Entscheidung trifft, weil andere die für einen treffen und vielleicht auch wie so ein Bulldozer über einen hinwegfahren, weil man sehr, sehr lange Ja und Amen gesagt hat. Wie kann man aber denn schaffen, das People-Pleasing abzulegen?
Es beginnt bei der Klarheit darüber, was will ich und was ist mir wichtig, was brauche ich, und dann bei der Klarheit darüber, dass das so nicht in den Beziehungen stattfindet. Und dann kann ich mir überlegen, okay, ich weiß, wo ich eigentlich hin möchte, was ich eigentlich sagen möchte. Mir fällt auf, dass ich das in den Situationen so nicht sage und nicht tue. Und dann kann ich Strategien entwickeln, wie ich es anders mache. Und überhaupt erstmal das Bewusstsein zu haben und die Klarheit darüber, was will ich denn stattdessen, das sind schon mal zwei richtig große Schritte. Und das darf ich auch anerkennen und würdigen. Es geht ja nicht darum, das alles dann so perfekt umzusetzen. Und es ist auch nicht verkehrt, andere pleasen zu wollen, sondern ich muss auch mich pleasen wollen.
Genau.
Und dazu muss ich überhaupt erstmal wissen, was will ich eigentlich, was kann ich, wer bin ich, wofür stehe ich, was ist für mich vollkommen okay, das kann ja auch sein. Also es kann ja für mich total okay sein, dass du jetzt gerade sauer bist, und das kann ich auch so sagen. Es ist okay, dass du sauer bist, es ist nicht okay, dass du mit der Faust auf den Tisch haust. So, das ist das, was ich das erstmal innerlich, diesen Satz zu verstehen, ist der erste wichtige Schritt. Und dann in der Lage zu sein, das mit dir zu artikulieren, ins Gespräch zu gehen, ist der zweite. Und wenn ich schon mal überhaupt an dem Punkt bin, dass ich verstehe, was ist okay und was nicht. Und das kann mir niemand anders beantworten. Es gibt Sachen, die sind für mich vielleicht voll okay, und du würdest sagen, Herr Vera, gar nicht okay. Und andersrum auch. Deswegen, ich muss erstmal wissen, was ist für mich okay und was nicht. Unabhängig davon, was andere sagen. Und dann ist der nächste Schritt, in die Kommunikation zu gehen. Und da gibt es ja verschiedene Wege, wie ich das tun kann.
Ja. Und wie kann ich Entscheidungsstärke trainieren? Gibt es da Möglichkeiten, wo ich erstmal vielleicht andere Leute gar nicht so involviere, sondern dass ich das einfach erstmal mit mir mache?
Ich würde es immer aufschreiben. Also ich würde es ins Gespräch gehen mit anderen Menschen, die nichts mit der Situation zu tun haben, und mir einfach zu prozessieren, was ist passiert. Und dann würde ich das wirklich aufschreiben und auch überlegen, wenn das jetzt zum Beispiel was sehr Werteorientiertes ist. Wenn ich den Kontext besser verstehe, kann ich es ja auch besser erklären. Also es gibt Situationen, in denen muss ich nicht erklären. Und das ist auch gut, das zu verstehen und zu sagen, okay, nach 17 Uhr kann ich nicht telefonieren an dem Tag.
Ja.
Ist okay. Kann ich auch ganz freundlich sagen, nach 17 Uhr kann ich nicht telefonieren. So. Das fällt schon vielen Menschen schwer. Und dann gibt es aber andere, wenn es jetzt um einen tiefen Konflikt zwischen uns geht und stehen uns nahe, dann ist es natürlich gut, wenn ich vielleicht auch mehr einsortiere, warum ist mir das vielleicht so wichtig? Und von mir auch preisgebe, mit welchen Werten verbinde ich das? Warum ist es okay, dass du das tust, aber das ist für mich nicht okay?
Also die Muster muss man erstmal erkennen, natürlich, um sie dann auch zu durchbrechen. Und ich glaube, was ich jetzt auch mitgenommen habe aus unserem Gespräch, dass man wirklich versucht, zu seinem Körper wieder mehr Bewusstsein zu erlangen, dass man einfach auch merkt, was macht das mit mir, wenn ich jetzt beispielsweise wieder viel zu schnell Ja gesagt habe. Macht das was mit meinem Körper? Ja. Also vielleicht auch mit meinem Hirn, ja, dass ich dann einfach denke, oh je, jetzt habe ich schon wieder jeden Abend irgendwas ausgemacht. Ich packe das doch alles gar nicht. Ich brauche auch einfach mal einen Abend für mich. Und aber gleichzeitig auch in den Körper zu hören und zu schauen, kriege ich jetzt vielleicht Bauchweh, weil ich jetzt eigentlich schon weiß, ich schaffe das alles gar nicht.
Ja. Und dann auch zu überlegen, was will ich stattdessen? Und das vielleicht auch wirklich aufzuschreiben.
Ja.
Also ich möchte gerne mehr Zeit für mich. Aber ich möchte mich auch um meine Freundschaften kümmern. wie kriege ich das miteinander vereinbart?
Und ich glaube, dass Veränderung auch in Ordnung ist.
Ja.
Weißt du, also wir leben dieses eine Leben, so wie wir jetzt hier auf der Welt sind. Und es ist auch okay, wenn Freundschaften sich verändern oder wenn ein Job auch nicht mehr richtig ist.
Es ist sogar der einzige Weg.
Es ist der einzige Weg.
Der einzige Weg für ein aufrichtiges Leben und auch für eine richtig gute Freundschaft, Beziehung ist, dass wir uns verändern miteinander. Und es ist auch ein total schönes Zeichen, anderen das zu sagen. Du darfst dich verändern, hier mit uns, du darfst dich verändern. Und ich finde es wunderschön. Ich will dich nicht festhalten, da wo du gerade bist, sondern ich bin ja auch hier, um dich dahin zu begleiten, wo es für dich noch kommen darf. Auch übrigens in Liebesbeziehungen finde ich das total wichtig. Mhm. Ich will dich nicht festhalten, krampfhaft da halten, klein halten, sondern du darfst wachsen und dich verändern. Selbst wenn das vielleicht bedeutet, dass wir irgendwann, also selbst wenn es bedeutet, dass ich dich vielleicht irgendwann verliere, wenn es für dich der bessere Weg ist, ist das ja finde ich, eine Form von Liebes. Das ist wirklich Liebe. Mhm. Zu sagen, es geht nicht darum, dich hier bei mir festzuhalten, sondern deinen Weg zu gehen. Mhm. Und dafür bin ich da, um dich darin zu begleiten.
Ja. Wäre mein Happy Jar, da würde ich dich jetzt bitten, eine Frage einmal zu ziehen und die zu beantworten. Also beziehungsweise wir können die beide beantworten, um einfach vielleicht nochmal mit einem anderen Blick aufs Leben zu schauen.
Oh, die passt aber gut.
Ah ja?
Was bedeutet für dich gesunde Nähe?
Ja. Möchtest du zuerst? Ich kann auch.
Ja, mach mal.
Ja, gesunde Nähe. Ich glaube, du hast es vorhin schon ganz, oder wir haben es zusammen irgendwie ganz gut besprochen. Gesunde Nähe bedeutet einfach, eine Person an dich ranzulassen, so nah, wie es dir gut tut. Und aber eben auch Grenzen zu setzen und zu sagen, so und nicht weiter. Also zu wissen, welche Bedürfnisse man hat und wenn diese Bedürfnisse überschritten werden, dann auch einfach ganz liebevoll zu sagen, damit fühle ich mich nicht wohl.
Ja.
Und dann hoffentlich ein Gegenüber zu haben, was das respektiert und akzeptiert.
Schön, da muss ich eigentlich.
Würdest du dazu noch irgendwas anderes sagen?
Ich glaube, dass auch Nähe entstehen kann, wenn Menschen genug Raum haben. Und das, was sich vielleicht wie Distanz anfühlt, aber ein wichtiger Teil sein kann für eine gute Verbindung, würde ich es vielleicht eher so Verbindung nennen. Und einfach anzuerkennen, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass die eben eher vielleicht gerade eher Richtung Sicherheit streben oder eben Richtung Freiheit, aber dass die Verbindung deswegen nicht weniger tief sein muss, nur weil wir vielleicht auch mit Freundschaften haben, in denen Menschen sehr freiheitsliebend sind. Und uns wirklich zu sehen als Menschen mit dem, wer wir sind, wer wir werden wollen, das ist irgendwie so, finde ich, eine ganz schöne Form von Nähe, die entstehen kann. Und das heißt eben auch zuzulassen oder zu akzeptieren, dass andere Menschen auch ganz anders sein können und dass wir aber trotzdem eine richtig schöne Verbindung miteinander haben können.
Das ist schön. Ich glaube einfach, dass gerade wahnsinnig viel passiert oder in den letzten Jahren viel passiert ist, wie wir auf Freundschaften gucken, wie wir auf Beziehungen gucken, wie wir aber auch unsere Rolle im Job sehen.
Ja.
Und dass da ganz viel Veränderung und ganz viel Aufbruch momentan stattfindet und wir uns vielleicht teilweise erst mal dran gewöhnen müssen, weil natürlich auch unterschiedliche Generationen miteinander verhandeln, unterschiedliche Generationen miteinander arbeiten und wir vielleicht auch immer noch so ein traditionelles Rollenbild in Beziehungen haben, wo es immer ganz klar war, du machst dies, du machst jenes und das machen wir aber auch alles nur zusammen und eben dieser Raum vielleicht für den Partner, für die Partnerin gar nicht da war. Und ich glaube, die neue Generation schaut da insgesamt nochmal ganz anders drauf und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auch so insgesamt als Kollektiv verändern wird.
Und das ist so wichtig für uns, weil wir durch so schwere Zeiten auch gehen. Die Gemeinschaft und das Miteinander, das ist ja was wir brauchen und was uns ganz viel Halt und auch Sicherheit geben kann in einer Welt, in der die Zukunft so ungewiss ist. Das war sie immer schon, aber sie fühlt sich, finde ich, noch ungewisser an. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, total an diese Kraft von Gemeinschaft. Und das braucht aber Kompetenzen, um gut in Gemeinschaft zu sein. Und ich finde ja, dass wir viel herzlicher miteinander sein dürfen, herzlich, warm miteinander sein müssen. Und das heißt nicht, dass ich deswegen nicht gut abgegrenzt sein kann, aber auch so ein Vorschussvertrauen zu geben, eine Vorschussherzlichkeit, so ein bisschen die Kälte aus dem Miteinander und der Kultur zu nehmen, glaube ich, tut uns allen total gut.
Vera, vielen, vielen Dank, dass du diese Woche mein Gast warst. Mein erster Gast.
Vielen Dank für die Einladung.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns gleich noch in der Bonusfolge. Ich verabschiede mich aber jetzt erstmal von dir, denn ich habe noch Affirmationen für unsere HörerInnen und freue mich, wenn wir dann gleich weitersprechen.
Vielen Dank, es war sehr schön hier.
Dankeschön. In unserer Mindful Minute habe ich heute Affirmationen der Woche für euch. Dinge, die ihr euch vorsagen könnt, um euch zu stärken. Sprecht mir einfach nach. Ich darf mir Zeit nehmen, bevor ich zusage. Mein Nein schafft Raum für ein ehrliches Ja. Ich muss nicht immer verfügbar sein, um wertvoll zu sein. Ich darf meine Energie schützen, ohne jemanden abzulehnen. Und außerdem habe ich noch eine Reflexionsfrage für euch, die ihr euch diese Woche immer mal wieder stellen könnt. Wo sage ich gerade Ja, obwohl ich innerlich schon merke, es wird mir zu viel? Also wo sage ich vielleicht wieder einen Termin zu oder sage auch an der Arbeit, ja, ich mache das, obwohl ich gar keine Kapazitäten habe? Seid ehrlich mit euch, es wird euch nur helfen. Ihr habt es ja schon gehört, zu jeder Episode von Happy Life gibt es auch noch einen Bonusteil. Da gehen wir dann noch tiefer ins Thema rein und geben euch konkrete Impulse an die Hand, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Also beispielsweise, bin ich gerade einfach nur ein People-Pleaser? Oder wie verschaffe ich mir ein bisschen mehr Zeit, bevor ich automatisch Ja sage? Oder aber auch, wie schaffe ich es, noch klarer Grenzen zu setzen? Der Bonusteil zu diesem Gespräch mit Vera Strauch, den findet ihr exklusiv im Podimo Premium Bereich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit Vera über all diese tollen Themen zu sprechen. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann hört euch jetzt die Bonusfolge an. Da sprechen Vera und ich nochmal tiefer über das Thema People-Pleasing und wie man es ablegen kann. Happy Life ist ein Podcast von Podimo. Host Jochen Schropp, Executive Producer Juliane Rinne, Producer Kiana Lentsch und Jochen Schropp, Sound Felix Andorf, Marketing Katharina Vizani, Coverdesign Christoph Brandes und Johanna von Holst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Thema noch vertiefen möchtest, dann komm doch mal testweise zu Podimo. Da gibt's die Folgen kostenlos, auch mit Video, und im Premium-Bereich der App gibt's sogar noch einen Bonusteil zu jeder Episode. Die Infos dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung.